Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Frank Mayer.
Seien Sie ganz herzlich willkommen. Die israelische Regierung hat vor einigen Tagen die Errichtung von 22 neuen Siedlungen im Westjordanland angekündigt. Solche Siedlungen gelten nach internationalem Recht als illegal. Die deutsche Autorin Alena Jabarin hat 3 Jahre lang im Westjordanland gelebt, in Ramallah. Von ihren Erfahrungen und Begegnungen dort erzählt sie in ihrem Buch Der letzte Himmel. Und darüber spreche ich gleich mit Alena Jabarin hier in der Lesart. Die Journalistin Alena Jabarin, die ist in Hamburg zu Hause. Mit Mitte 30 hat sie sich aber entschieden, für einige Jahre nach Ramallah im Westjordanland zu ziehen. Von Anfang 2020 bis Ende 2022 war sie in Ramallah. Und was sie dort erlebt hat, davon erzählt sie in ihrem Buch Der letzte Himmel, meine Suche nach Palästina. Und jetzt ist Alena Jabarin hier bei uns im Studio. Seien Sie willkommen. Hallo.
Hallo, guten Morgen.
Wenn man anfängt, ihr Buch zu lesen, dann erfährt man sehr bald, wie sie als Kind ihre Sommerferien verbracht haben bei ihren palästinensischen Großeltern in Israel. Um das kurz zu erklären, ihr Vater ist palästinensischer Israeli, ihre Mutter ist Deutsche, sie selbst haben die deutsche und die israelische Staatsbürgerschaft. Mit welchen Überlegungen haben Sie denn Ihre Erinnerungen an diese Kindheit in Israel an den Anfang des Buches gesetzt?
Ich glaube, ich wollte die Leser auch ein bisschen mitnehmen auf meine Reise. Und ich weiß, dass viele Menschen in Deutschland ein sehr begrenztes Wissen über palästinensische Lebensrealitäten haben, besonders im Westjordanland. Und die hatte ich eben auch. Also ich habe eben auch verdeutlicht, dass für mich Palästina über viele Jahre eben einfach Sommerurlaub war. Familie, schöne, warme Erinnerungen und das Politische, die Militärbesatzung, all das, was dazugehört, kam auch für mich erst später Stück für Stück quasi dazu, als ich erwachsen war, angefangen habe, alleine auch zu reisen, ohne meine Familie dann eben auch ins Westjordanland zu gehen. Und ich musste mir vieles auch Stück für Stück erst erarbeiten, erfragen und verstehen. Und diesen Prozess wollte ich quasi auch verdeutlichen.
Also Sie waren immer wieder dort in der Region, machen Sie auch klar in Ihrem Buch. Und 2020 eben sind Sie dann nach Ramallah gegangen, um dort für die Konrad-Adenauer-Stiftung zu arbeiten. Vorher waren Sie Journalistin, unter anderem für die ARD. Was war Ihr Plan, also wenn es einen Plan gab bei diesem Umzug nach Ramallah, warum sind Sie den Schritt dorthin gegangen?
Also es gab keinen Plan, aber ich bin ein neugieriger Mensch. Ich bin auch Journalistin. Es liegt irgendwie in meiner Natur, alles lernen zu wollen und auch an Orte zu gehen, an die andere vielleicht nicht so gehen. Nun ist Palästina auch ein Teil meiner Geschichte. Und ich bin, das haben Sie ja eben schon erwähnt, israelische Staatsbürgerin. Das heißt, mein Bild von Palästina oder von palästinensischem Leben war sehr, sehr begrenzt. Es betraf eben vor allem die Palästinenser innerhalb Israels. Es sind immerhin 20% der Bevölkerung, das wissen auch wenige. Aber je mehr ich dann lernte, desto mehr wurde mir klar, dass das auch ein sehr begrenzter Teil nur ist und auch nur ein Teil des Puzzles. Und ich wollte auf die andere Seite der Mauer. Ich wollte nicht eine derjenigen sein, die spricht über Themen, die sie nicht wirklich versteht, über Menschen, die ich nicht kenne. Ich wollte es halt erleben und wirklich erfahren, was es heißt, unter Militärbesatzung zu leben. Nach Gaza darf ich nicht als israelische Staatsbürgerin. Deswegen kam für mich das Westjordanland nur in Frage. Und dann habe ich mich relativ spontan aus einer zufälligen Situation heraus auf eine Stelle beworben, die dann bekommen. Er wollte erstmal nur für ein Jahr gehen, das war dann aber das Pandemiejahr. Insofern war ich dann auch nur zu Hause und habe Serien auf Netflix geguckt. Hat mir dann nicht gereicht und dann bin ich am Ende doch für 3 Jahre geblieben.
Und das Buch, das Sie jetzt über diese Zeit geschrieben haben, über diese 3 Jahre, man könnte jetzt bei Ihrer Vorgeschichte erwarten, Sie sind als Journalistin, die Sie ja vorher waren, dorthin gegangen, schreiben ein journalistisches Sachbuch. Das haben Sie aber gerade nicht getan, sondern ein sehr persönliches Buch geschrieben über diese 3 Jahre, über die Menschen, denen Sie begegnet sind, auch immer wieder über Ihre Familie, die Sie besuchen, dann in Israel. Warum haben Sie diesen persönlichen Zugang für dieses Buch gewählt?
Auch das intuitiv, aber ich glaube, also ich mag das journalistische Arbeiten, das journalistische Schreiben, auch das akademische Schreiben, aber ich glaube, das kommt an bestimmten Stellen an Grenzen und ist doch stark limitiert. Und mir ist klar geworden, dass, obwohl wir so viel über Palästina und Israel sprechen in Deutschland und immer wieder Berichte hören, dass dennoch die Begriffe, die wir hören, zu abstrakt sind. Wir können sie nicht greifen. Entschuldigung.
Kein Problem.
Alles gut. Begriffe wie Siedlungen, Besatzung, Mauer, das sind alles Begriffe, die hören wir ständig und wir lesen ständig Berichte, aber Wenn Menschen dann vor Ort mit Lebensrealität konfrontiert sind und es wirklich sehen, vor allem auch über menschliche Geschichten, habe ich oft erlebt, macht das etwas ganz anderes mit ihnen. Es wird plötzlich greifbar, es erschließt sich plötzlich. Ich glaube, dieses abstrakte Berichten macht es uns in Deutschland auch sehr einfach, auch bei anderen Themen, Dinge einfach von uns wegzuschieben. Sie haben mit uns nichts zu tun, sie berühren uns nicht. Und ich glaube, dass es eine andere Form von Erzählung braucht. Nicht nur, wenn es um Palästina-Israel geht, auch wenn es um andere Themen geht. Und gerade bei so einem Thema fand ich es wichtig und richtig, ganz nah an meiner persönlichen Erfahrung zu bleiben. Also was habe ich gesehen, was habe ich erlebt, was habe ich gerochen, was habe ich gehört? Und die Menschen quasi dorthin einfach mitzunehmen. Ich glaube, es wäre fast vermessen zu versuchen, ein sachliches Buch zu schreiben, das sozusagen alle Perspektiven abdeckt. Es ist dann immer eine Entscheidung, was erzählt man nicht, aus welchen Perspektiven erzählt man es.
Ich würde mir das gerne mal konkreter anschauen an einem Beispiel von dem, was Sie erzählen, um zu verstehen, was jetzt persönliches Erzählen heißt, was da die Möglichkeiten sind, was vielleicht auch da wieder die Grenzen sind. Ich habe mir mal dafür das Kapitel Alhamdulillah ausgesucht. Da erzählen Sie von Palästinensern in israelischen Gefängnissen. Mhm. Das fängt auch schon früh an in Ihrer Familiengeschichte. Auch Ihr Vater wurde mal verhaftet und saß in einem israelischen Gefängnis. Aber Sie erzählen in diesem Kapitel vor allem von einem jungen Mann, Zain heißt der junger Mann aus Hebron, der viele Male von der israelischen Armee mitgenommen und inhaftiert wurde. Als Sie dort bei seiner Familie zu Besuch sind, wird er gerade mal wieder freigelassen, nach einem Jahr im Gefängnis. Wie haben Sie das miterlebt, was mit diesem jungen Mann passiert?
Also es ist aus deutscher Perspektive gar nicht vorstellbar. Und das waren ja Dinge, die passiert sind, als ich noch relativ neu dort war. Dass quasi die Militärbesatzung Zugriff hat auf dein Leben. Es gibt sowas, das nennt sich Administrativhaft. Das heißt, Menschen werden festgenommen ohne Anklage, ohne dass es einen Gerichtsprozess gibt. Häufig wissen sie gar nicht, warum. Und das passiert halt jede Nacht. Und dort war ich dabei, als er festgenommen wurde, als 50 Soldaten nachts ins Haus kamen. Und ich war auch dabei, als er einmal wieder freigelassen wurde. Mich hat vor allem beeindruckt, wie die Menschen diese Situation auf eine Art und Weise hinnehmen, obwohl sie wissen, dass es nicht rechtmäßig ist, aber weil sie einfach gar keine andere Wahl haben und dann relativ schnell aber wieder zurück in die Normalität gehen, weil man leben muss, weil man sich nirgendwo beschweren kann, weil man keine Polizei hat, die man anrufen kann. Man kann sein Recht nicht einfordern. Das heißt, man nimmt es hin, man akzeptiert es auf eine Art und Weise und dann steht man auf und kocht Essen, geht zur Universität, räumt das Haus wieder auf und versucht wieder zurück in einen normalen Alltag zu finden. Aber der Alltag wird eben immer wieder und auf allen Ebenen durch diese Militärbesatzung gestört. Und trotzdem findet aber so viel Leben und Kreativität und Träumen statt. Und das hat mich, glaube ich, auch an dieser Geschichte am allermeisten beeindruckt.
Und jetzt erzählen Sie das aus der Perspektive dieser Familie und wie Sie diese Familie erleben, wie Sie eben auch Zain erleben. Die israelischen Behörden, sagen Sie, haben Zain und seinem Anwalt keine Auskunft gegeben über die Gründe, warum er immer wieder inhaftiert wird. Jetzt ein journalistisches Herangehen wäre ja, versuchen da was rauszukriegen. Warum? Was sind die Gründe? Warum wird dieser junge Mann immer wieder verhaftet? Das haben Sie gezielt nicht getan?
Genau. Das ist nicht nur journalistisch, das ist auch sehr deutsch. Wir kommen aus einem Kontext eines Rechtsstaats und wir sind es gewöhnt, dass Dinge Recht und Ordnung haben, dass es Begründungen gibt, dass man Anfragen stellen kann. Nun, all diese Geschichten, die ich in dem Buch beschreibe, sind in keinster Weise investigativ oder revolutionär. Administrativhaft ist etwas sehr gut Dokumentiertes. Das findet jede Nacht an mehreren Stellen statt. Und es gibt zahlreiche Berichte darüber und eben auch ganz genau darüber, dass die israelische Armee eben darüber keine Auskunft gibt. Die berufen sich dann auf geheime Sicherheitsinformationen, die sie haben, die sie nicht teilen können. Nicht mal der Anwalt der Menschen oder die AnwältInnen wissen, warum diese Menschen im Gefängnis sind. Und genau darum geht es, um das Erleben von Menschen, die eben dieser Situation ausgeliefert sind. Und auf diese Seite wollte ich mich begeben. Ich wollte zeigen, was es heißt, wenn man kein Recht mehr und keine Kontrolle über das eigene Leben und über den eigenen Körper hat, weil eben eine Militärmacht kontinuierlich darauf zugreifen kann.
Jetzt erzählen Sie eben von solchen Verhaftungen, davon, wie die israelische Armee immer wieder nachts palästinensische Häuser durchsucht, wie schwierig bis unmöglich es ist für Palästinenser in ihrem eigenen Land, im Westjordanland, sich zu bewegen von einem Ort zum anderen. Auch davon, von Palästinensern, die bei Einsätzen der israelischen Armee getötet werden. Das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite erzählen Sie aber auch von einer aus deutscher Sicht kaum nachvollziehbar an Lebensfreude bei Menschen dort. Zum Beispiel in einem Schönheitssalon in Ramallah, wo Sie mal sind mit einer Freundin von dort. Wie bringen Sie denn für sich diese beiden Seiten des Lebens dort zusammen?
Also ich kann auch nur von dem sprechen, was ich selber erfahren habe. Aber ich habe auf eine Art und Weise noch nie so viel auch Lebensfreude und Lust am Leben und am Träumen erlebt wie eben dort. Ich war nicht an vielen Orten auf dieser Welt, aber zumindest viel mehr teilweise als in Deutschland. Und wahrscheinlich ist es so, dass wenn Möglichkeiten begrenzt sind, dass wenn alles willkürlich ist, dass wenn alles einem jederzeit immer wieder genommen werden kann, dass man die Dinge dann auch mehr zu schätzen weiß. Das wäre meine nicht psychologische Analyse dessen. Also dort erlebt man sehr, sehr starke Emotionen, Wut und Trauer, aber eben auch ganz viel Liebe, ganz viel Solidarität, ganz viel Zusammenhalt, ganz viel Offenheit, Freundlichkeit. Und alles ist auf sehr, sehr engem Raum und immer und gleichzeitig vorhanden. Und wenn man dann zurück nach Deutschland kommt, dann ist man erstmal emotional richtig unausgelastet und denkt so, also irgendwie. Aber ja, es ist, ich gehe davon aus, dass das auch eine Folge der jahrzehntelangen Besatzung ist und dass das Unrechts, was Menschen widerfährt, was sie eben auch lehrt, dann die Momente, die sie haben, ganz besonders zu genießen.
Ihr Buch, als das erschienen ist vor einigen Wochen, dann stand es bald auf der Spiegel-Bestsellerliste. Offenbar wollen viele Menschen Ihr Buch lesen. Wie erleben Sie die Reaktionen auf Ihr Buch hier bei uns?
Ganz schön, überraschenderweise. Ich habe mit sehr viel Widerstand gegen das Buch gerechnet, aus den Erfahrungen, die ich in den letzten Monaten gemacht habe. Viele Deutsche, die jetzt keinen persönlichen Bezug haben, sind total erschüttert über Realitäten, die sich ihnen auf diese Art und Weise zum ersten Mal erschließen, die Dinge zum ersten Mal verstehen, weil sie anders erzählt sind. Und Palästinenser, gerade junge Leute, die sind oft sehr emotional und weinen auch so auf Lesungen, wenn sie mich sehen, nicht meinetwegen, aber einfach, weil Palästinenser es überhaupt nicht gewöhnt sind, dass in deutschen öffentlichen Räumen über palästinensische Lebensrealität auch einfach mal ganz normal erzählt wird, ohne dass man sich rechtfertigen, erklären muss oder erstmal irgendwo positionieren muss, sondern einfach ganz normal, menschlich und authentisch.
Ihr Buch endet dann mit der Rückkehr, mit Ihrer Rückkehr nach Deutschland Ende des Jahres 2022. Was seitdem passiert ist, lassen Sie außen vor. Es wird mal kurz angerissen in der Einführung zu dem Buch, aber es beschäftigt Sie in dem Buch nicht weiter, aber außerhalb dessen natürlich auch. Sie haben zum Beispiel im vergangenen Jahr eine Gesprächsreise Gaza Talks im Berliner Ensemble, also einem Theater hier in Berlin, kuratiert. Wie sehen Sie denn die Entwicklung jetzt in Deutschland zurzeit? Es wird ja die Kritik an Israel in den Medien lauter. Auch der Bundeskanzler Friedrich Merz hat Kritik geäußert an der israelischen Kriegsführung im Gazastreifen. Wie beobachten Sie das?
Omar El-Akkad ist ein Autor, der hat ein Buch geschrieben, das heißt sinngemäß übersetzt, eines Tages wird jeder dagegen gewesen sein. Man erlebt gerade so ein bisschen einen Shift von Menschen, Politikern, Künstlern, die sich vorher gar nicht geäußert haben. Es kommt leider viel zu spät. Große Menschenrechtsorganisationen sagen, Gaza sei ein Friedhof für Kinder. Deutschland hat sehr, sehr viele Rüstungsgüter geliefert, noch immer. Also Worte sind Worte. Ich glaube, das wird alles langfristig analysiert werden, welche Rolle Deutschland denn in all dem jetzt gespielt hat. Für Zehntausende, Hunderttausende Menschen kommt das leider viel zu spät.
Das sagt Alina Jabarin. Ihr Buch Der letzte Himmel, meine Suche nach Palästina ist im Ullstein Verlag erschienen, hat 380 Seiten, kostet knapp 23 Euro. Vielen Dank für das Gespräch hier im Deutschlandfunk Kultur.
Vielen Dank.
Deutschlandfunk Kultur. Literaturtipps.
Franz Süß interessiert sich für soziale Außenseiter. Aus den Einzelschicksalen baut der Wiener Comic-Künstler das Bild einer gesellschaftlich konsequent benachteiligten Klasse.
Und das macht er mit seinem Wiener schwarzen Humor ganz wunderbar. dass er diesen Figuren Leben einhaucht, aber ohne sie eigentlich zu denunzieren.
Sagt Verleger Johann Ulrich. Mit Jakob Neider zeigt eine Berliner Ausstellung Ausschnitte der aktuellen Arbeit von Franz Süß. Im Herbst erscheint das Buch im Avant Verlag.
Und das sind sehr oft eben Porträts, Talking Heads. Und das kommt ihm halt entgegen, weil sowieso die Dialoge so das Pfiffige und das Entscheidende sind in seinen Büchern.
Jakob Neider. Die Graphic Novel von Franz Süß. Grafiken zu sehen im Literarischen Kolloquium Berlin bis zum 12. September. Helena ist Künstlerin, Levin ist Musikphilosoph. Beide haben erwachsene Kinder, beide haben das erste Leben schon hinter sich. Aber als die zwei sich auf einer Party begegnen, ist das vergessene Herzklopfen wieder da. Perfekter Match. Nach 14 Tagen bricht Levin den Kontakt zu Helena ab. In Alles, was ich über die Liebe weiß, steht in diesem Buch, lotet Elke Schmitter den Rausch der Verliebtheit und den Schmerz einer unerfüllten Liebe aus. Heute Abend liest die Autorin in Wiesbaden. Elke Schmitter.
Das Vertrackte bei der Liebe ist ja, dass sie eben immer ein gemeinsames Unternehmen ist. Man liebt ja nicht allein.
Alles, was ich über die Liebe weiß, steht in diesem Buch. Elke Schmitter liest heute Abend um 19:30 Villa Clementine in Wiesbaden. Die Graphic Novel Schweigen erinnert an das Schicksal zweier Frauen. Morgen Abend stellt die Comic-Künstlerin Birgit Weihe ihr neues Buch in Hamburg vor. Ellen Marx ist 17, als sie 1939 nach Argentinien emigrieren muss. Sie ist eine deutsche Jüdin. Fast 40 Jahre später verschwindet ihre Tochter Nora spurlos. Sie ist ein Opfer der argentinischen Militärjunta. Für Ellen beginnt eine lebenslange Suche und ein mutiger Protest. Und da ist Elisabeth Käsemann, Teil der stark politisierten Studentenbewegung der deutschen Nachkriegszeit. Ab 1970 engagiert sich die junge Frau in den Armenvierteln von Buenos Aires, bis auch sie verschwindet. Mit Schweigen deutet Birgit Weihe schon im Titel ein wichtiges Thema ihrer Bildgeschichte an.
Es kann Leute, die versteckt sind, schützen vor Verrat, dass man schweigt, was man weiß. Es kann aber auch sein, dass man seine eigenen Taten verschweigt oder beschweigt.
Und Deutschland schweigt zum Verschwinden ihrer Staatsbürgerin Elisabeth Käsemann. Wirtschaftliche Interessen und die bevorstehende Fußball-WM in Argentinien sind wichtiger. Schweigen. Morgen Abend um 19:30 stellt Birgit Weihe ihre Graphic Novel vor. Buchladen Strips and Stories in Hamburg.
Das waren die Literaturtipps von Regina Voss.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Der Italiener Claudio Magris, das ist ein großer europäischer Erzähler. Er wurde 1939 in Triest geboren. Für seine Bücher wurde er immer wieder ausgezeichnet, in Italien sowieso, aber auch bei uns mit dem Friedenspreis des deutschen Buchhandels zum Beispiel. Und jetzt ist bei uns sein Buch Kreuz des Südens, drei wahre, unwahrscheinliche Geschichten erschienen. Und dieses Buch hat meine Kollegin Liane von Billerbeck für uns gelesen. Hallo, willkommen.
Ja, hallo, schönen guten Morgen.
Claudio Magris erzählt da von drei Menschen in dem Buch, die im 19. Jahrhundert nach Südamerika ausgewandert sind. Und bei einem von denen klingt die Geschichte ganz besonders unwahrscheinlich, wie es der Titel ja schon ankündigt, nämlich bei einem französischen Anwalt, der sich zum König von Araukanien ausrufen lässt. Was war das denn für ein König?
Ja, das war Aurélie Antoine d'Etounin, ein Anwalt aus Périgueux. Und er hat das am 17. November 1860 verkündet, diese Geburt oder Wiedergeburt des Königreichs Araukanien. Das ist ja das Land, liegt zwischen Chile und Argentinien. Und das ist das Land der indigenen Mapuche oder eben Araukaner. Und er hat sich schon viel früher für dieses Land und für diese Völker interessiert, nämlich seit seiner Magisterarbeit Die Conquista und das Eigentum im Verhältnis zum Völkerrecht. Da hat er sich mit der Befreiung Araukaniens befasst und er wollte den Araukanern, die ja nach den Inkern, auch den spanischen Konquistadoren oft erfolgreich heftigen Widerstand geleistet haben, worauf dann allerdings meistens wieder brutale Repression folgte, denen wollte er Größe und Freiheit zurückgeben, legislative Rechte also für ein in den Wäldern verstreut lebendes Volk. Aber irgendwie ist dieser Aurélie Antoine eben auch ein Abenteurer des 19. Jahrhunderts, so ein Held wie aus dem Melodram. Also eine Theaterfigur, eine Karikatur, er liebt das Pathos und die großen Gesten und bewegt sich immer an der Grenze zwischen Drama und Operette. Und wir ahnen es, er wird scheitern nach langen Wegen und Umwegen hin und her zwischen Südamerika und Europa und wieder zurück.
Klingt sehr interessant, diese unwahrscheinliche Geschichte. Wie ist das bei Yannis Benigar, Hauptfigur in einer der anderen Geschichten?
Ja, das ist der Held des ersten und des längsten Textes in dem Buch. Der war ja auf seiner Schiffsreise 1908 von Triest, bekanntlich auch die Geburtsstadt von Magris, nach Buenos Aires, als Arbeiter, Katholik und Junggeselle gelistet. Das klingt so, als habe er sich absichtlich harmloser machen wollen. Doch in ihm steckt auch ein Abenteurer, wenn auch ein ganz anderer, einer mit Familiensinn und einer, der sich unglaublich für Sprache interessiert. Der hat mal eben auf seinem Weg nach Triest auf Slowenisch eine bulgarische Grammatik verfasst. Er ist aber Dilettant. Und er beginnt sein südamerikanisches Leben in Araukanien, heiratet erst eine, nach deren Tod eine zweite Mapuche-Frau, ist Vater von mehr als einem Dutzend Kinder und beginnt, die indigene Sprache und Kultur zu erforschen. Gründlich, obwohl eben nicht studiert. Und als ein bedächtiger Gewohnheitsmensch aus dem Habsburger Reich, wie Magris schreibt. Und wenn es ihn nicht gegeben hätte, man könnte Benigar für ein Geschöpf aus der Fantasie des Autors halten. Denn der araukanische Kreole, wie er ihn nennt, der scheint Fäden zu knüpfen zwischen Europa, also dem Kontinent, wo seine Eltern begraben liegen, und Südamerika, wo seine Kinder leben. Und er findet im Studium dieses araukanischen, der araukanischen Sprache, den Schlüssel für Antworten auf so viele Fragen der Geschichte, die ihn umtreiben.
Ist das jetzt so, dass Claudio Magris auch so begeistert von seinen, von den Menschen, von denen er da erzählt, so begeistert das tut, wie Sie das jetzt tun?
Ja, ist er, obwohl er nicht unkritisch ist. Also da gibt es dann immer so kleine Nebensätze. Da fragt er zum Beispiel, ob der Wunsch von Benigar, mit seinen beiden Mapuche-Frauen begraben zu werden, auch deren Wunsch gewesen ist und ob die überhaupt vielleicht im Leben auch ganz andere Wünsche als mit ihm zu leben gehabt haben. Aber Benigars Schriften über das Araukanische, die begeistern ihn schon sehr. Die sind in der Bibliothek von Ljubljana zu finden. Und wie er die Erforschung der Sprache der Araukanier für die Erforschung des Lebens, ja für das Leben selbst hält, also so genau hat er dann auch seine Hinterlassenschaften geordnet. Also was welches Kind bekommen oder tun soll, was mit der Bibliothek geschehen soll. Also kurz zusammengefasst, Magris ist begeistert, ja.
Ist begeistert, das ist ein Mittel der Darstellung. Was sind die anderen literarischen Mittel, um diese unwahrscheinlichen Geschichten zu erzählen?
Das ist eine unwahrscheinlich aufwendige Recherche, die Magris da unternommen hat. Er hat Informationen zusammengetragen, Werke vieler anderer Autoren genutzt, also von Darwin über Chatwin natürlich, da kennen wir das berühmte Buch in Patagonien.
Bruce Chatwin, der berühmte Reiseschriftsteller.
Genau. Thomas Mann oder es kommt auch Judith Schalansky vor und ihr Atlas der entfernten Inseln. Und er nutzt all diese Bücher und sein Studium in den Bibliotheken, um auch Quellen über die letzte Nebenfigur im Leben seiner drei Helden aufzuspüren. Und das sind eher essayistische Texte, weil er eben unglaublich viel Material bearbeitet, in diesem ja eher kleinen Büchlein.
Wir sollten am Ende wenigstens noch kurz über die dritte Heldin dieser Geschichten sprechen. Das ist eine Nonne, die nach Feuerland geht. Was macht die dort unwahrscheinlich?
Kurz ist schwierig, weil es eine verrückte Geschichte auch. Angela Wallese kommt aus dem Piemont, aus der Gegend der grauen und schwarzen Trüffel. Allerdings ist sie in ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen, hat einen Heiratsantrag abgelehnt, Schneiderin geworden und hat dann eine radikale Erfahrung. Da wird nämlich ein Novizinnenkloster in ihrem Ort gegründet und sie schließt sich ihnen an, wird Missionarin, geht dann von ihrem Heimatort weg in das eisig kalte Feuerland, wird gefragt mit ihren Mitschwestern, ob sie Pinguine sind, weil sie eben dieses schwarz-weiße Habit tragen. Und sie wird dort auch wieder für die Indigenen kämpfen, versuchen ihnen zu helfen, Krankenstationen aufbauen mit den Mitschwestern, erlebt die Vernichtung indigener Völker. Und Magris beschreibt Fotos von dieser Angela Wallese oder Schwester Angela, die einen ironisch ermutigenden Blick zeigen, eine herausfordernde Kinnpartie und einen vielleicht zu fest zusammengepresster Mund, der die Mühe zu verbergen sucht und sie dadurch enthüllt. Aber wenn man dieses Büchlein von Magris zuschlägt, dann ist man berührt und getröstet, trotz all der Kälte, Härte und Gewalt, eben weil man drei Menschen begegnet ist, die sich auf den Weg gemacht haben, den sie eben nehmen mussten.
Das Buch von Claudio Magris, Kreuz des Südens, drei wahre, unwahrscheinliche Leben, aus dem Italienischen übersetzt von Anna Leube und Dietrich Leube. Im Hansa Verlag ist das Buch erschienen mit 144 Seiten. Für 23 Euro ist das zu haben. Vielen Dank an Liane von Billerbeck.
Deutschlandfunk Kultur. Das Buch meines Lebens.
Mein Name ist Jackie Thome und eins der Bücher meines Lebens ist Mädchen, Frau etc. von Bernardine Evaristo. Ich habe dieses Buch Anfang 2020 gelesen, nachdem es 2019 den Booker-Preis bekommen hat, und war sofort fasziniert von der Kraft und Buntheit der Figuren. Es geht um 12 Frauen, 12 britische Frauen unterschiedlichen Alters. Die sind von 17 bis Mitte 90 Jahre alt. Sie sind meist Einwanderinnen, also meist nicht weiße Britinnen aus der Karibik, aus Afrika. Sie leben alle in London und ich hatte so viel Spaß mit dem Buch, weil es geschafft hat, Leichtigkeit, Schwere und Problematiken und auch ganz viel Liebe auf so eine einzigartige Art und Weise zu beschreiben und unterzubringen. Was mich auch fasziniert hat, ist der Stil der Autorin von Bernardine Evaristo, die eigentlich Lyrikerin ist und ohne Interpunktion arbeitet. Das hört sich allerdings jetzt komplizierter und anstrengender an, als es ist. Das Buch liest sich wahnsinnig leicht und wahnsinnig angenehm. Und es ist auch eins der Bücher meines Lebens geworden, weil es hat mir von Anfang an gefallen. Und 2 Jahre später oder 1,5 Jahre später hat mich der Hessische Rundfunk angerufen und gefragt, ob ich nicht ein Hörspiel daraus machen möchte. Und das habe ich dann gemacht und war mein erstes Hörspiel und es hat fast genauso viel Spaß gemacht oder es hat genauso viel Spaß gemacht, wie das Buch zu lesen.
Die Berliner Schriftstellerin Jackie Thome über ein Buch ihres Lebens, über Mädchen, Frau etc. von Bernardine Evaristo. Das gibt's in einer Taschenbuchausgabe im Tropenverlag in der Übersetzung von Tanja Handels für 13 Euro. Und Jackie Thome, die hatten wir hier im Deutschlandfunk Kultur zuletzt zu Gast für ein Gespräch über ihren Roman Glück. Das ist ein Buch über das Bild von Frauen in unserer Gesellschaft, Erwartungen an Frauen in Sachen Kinder kriegen, Mutter werden. Das Gespräch mit Jackie Thome, das können Sie in unserer Deutschlandfunk-App hören. Eine deutsche Institution in Sachen Kriminalroman, das ist die Krimi-Buchhandlung Hammett in Berlin-Kreuzberg. Diese Spezialbuchhandlung, die feiert in dieser Woche ihr 30-jähriges Bestehen unter der Regie von Christian Koch. Der ist fast genauso lange Chef dieser Kriminal-Spezialbuchhandlung seit 26 Jahren. Christian Koch ist auch auf anderen Gebieten als Krimi-Experte gefragt. Mein Kollege Nils Kahlefendt hat ihn besucht in seiner Buchhandlung und er steigt mit uns erstmal ein in einen der berühmtesten Kriminalromane überhaupt.
This is Samuel Spade.
Now, what can I do for you, Mr. Cairo?
I'm trying to recover ornament that, shall we say, has been mislaid.
Im Regal hinterm Tresen des Hammett fallen ein paar Devotionalien ins Auge. Darunter ein Reprint von Dashiell Hammetts Malteserfalke. Die 1930 erschienene und ultra-rare Erstausgabe müsste hinter Panzerglas stehen, erzählt Hammett-Chef Christian Koch.
Es gibt noch 7 so gut erhaltene und die liegen bei Auktion um die $100,000.
Das Hammett sind überschaubare 35 Quadratmeter unter niedriger Stuckdecke, aufgeteilt auf 2 Räume. Krimi-Novitäten im ersten, daneben das Antiquariat. Inhaber Christian Koch ist kein geborener Krimi-Afficionado.
Also ich habe vorher auf leiser Flamme gebrannt, weil ich seit ich 14, 15 bin durch meinen ältesten Bruder immer mal Krimis gelesen habe. Aber ich würde es nicht als Leidenschaft bezeichnen.
Bei Christian Koch kam der Appetit beim Essen. Zunächst half er nur im Hammett aus. Als er merkte, dass der Laden seiner alten Schulfreundin ins Trudeln kam, überlegte er, ob er nicht selbst in die Bresche springen könnte.
Innerhalb eines halben Jahres war es dann spruchreif. Und ich habe das große Glück gehabt, ich habe vor der Übernahme vom Hammett am 1. August 1999, da konnte ich gut 3 Monate bei Kisch und Co. arbeiten. Und die beiden Jungs, Thorsten und Jürgen, haben mir in 3,5 Monaten Schnellkurs Buchhandel beigebracht. Dann sind es ebenfalls 2 Euro. Perfekt, vielen Dank.
Danke auch.
Und noch einen schönen Tag.
Ihnen auch.
Danke, tschüss.
Faszinierend am Hammett ist die unaufgeregt intelligente Verknüpfung von physischem Auftritt und digitalen Aktivitäten. Rund 1000 Rezensionen sind auf der Website archiviert. Ein Schatz. Früher las Christian Koch 10 bis 12 Bücher im Monat. Heute schafft er im Schnitt 8. Was auch daran liegt, dass sich sein Aktionsradius ausgeweitet hat.
Krimi-Duett, der Podcast für Spannungsliteratur.
Vor der Leipziger Buchmesse startete der Podcast Krimi-Duett, den Koch gemeinsam mit der Autorin Caroline Frey hostet. Sie schreibt Spannungsromane, er verkauft sie. Für Christian Koch eine reizvolle Mischung. Die Expertise des Buchhändlers hat sich herumgesprochen. Gar nicht so selten kommt es vor, dass ihn Verleger oder Literaturagenten in ein Exposé oder fertiges Romanmanuskript schauen lassen. So vermittelte er etwa Thomas Knüvers Roman »Das Haus, in dem Gudelia stirbt« nach zahlreichen Absagen auch großer Häuser an den Pendragon Verlag. Letztes Jahr räumte das Buch den Deutschen Krimipreis ab.
Ich war begeistert, wirklich begeistert. Und war entsetzt, dass alle großen deutschen Verlage, auch die Konzernverlage natürlich, Qualität erkannt haben, aber sofort in der Absage geschrieben haben, wie sollen wir dieses Buch vermarkten? In welche Ecke sollen wir das denn werbemäßig packen? Nein, danke.
Für Lesungen ist das Hammett zu klein. Veranstaltungsräume anzumieten wird immer teurer. Seit Corona den Stecker zog, bleibt die Erinnerung an die größten Lesungen im alten Festsaal Kreuzberg. Damals war zum Beispiel Bestsellerautor und Jazzfan Michael Connelly dort zu Gast.
Der ist vorm Schaufenster stehen geblieben, weil das Schaufenster zur Lesung waren 8 von mir gebaute Szenen aus 8 seiner Romane mit den Jazzplatten, die ich mir von einem befreundeten Plattenhändler ausgeliehen hatte.
Wer nach all dem glaubt, dass Christian Koch längst ein eigenes Romanmanuskript in der Schublade hat, täuscht sich.
Es ist halt ein Riesenunterschied, ob du eine gute Idee hast oder auch 3 für einen Roman, als einen ganzen Roman wirklich durch und durch schreiben und plotten. Und das ist eine Kunst, wo meine Hochachtung eher im Laufe von vielen Jahren noch gewachsen ist.
Die Krimi-Buchhandlung Hammett bis Sonnabend wird dort 30 Jahre Hammett gefeiert.